Deutschlandfunk Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Für viele ist sie eine Altersvorsorge, für andere auch der Traum von den eigenen Wänden, die Eigentumswohnung. Doch sie liegt nicht für sich allein im Garten, sondern ist umgeben von anderen Wohnungen. Und so sollte ein Wohnungseigentümer wissen, welche Rechte und Pflichten er und sie innerhalb der Eigentümergemeinschaft haben. Was zum Gemeinschaftseigentum gehört, wer und was das Zusammenleben regelt, wie sich Konflikte um Fassadenanstrich oder Gartennutzung lösen lassen, wer bei Schäden haftet, welche Aufgaben ein Verwalter erledigen sollte und welche Änderungen die Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes mit sich bringen kann. Das sind einige Fragen, die wir heute Morgen live diskutieren wollen im Marktplatz. Und bei mir im Studio sind deshalb Thomas Brandt, er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Gabriele Heinrich vom Vorstand des Verbandes Wohnen im Eigentum und uns zugeschaltet ist Erik-Uwe Amaya, Verbandsdirektor Haus und Grund Rheinland-Westfalen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund ums Thema, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Heinrich, wie viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wohnen denn in einer Eigentumswohnung?
Es gibt schätzungsweise 9 bis 10 Millionen Eigentumswohnungen in Deutschland. Das ist also eine große Anzahl. Wenn man weiß, dass etwa 42, 43 Millionen Wohnungen es in Deutschland gibt, dann sind das fast 25% aller Wohnungen. Also fast 25%. Das ist also keine zu vernachlässigende kleine Größe. Mhm. Und von diesen Wohnungen sind etwa die Hälfte selbst bewohnt und die andere Hälfte ist etwa vermietet.
Herr Amaya, Sie begleiten ja die Wohnungseigentümer schon sehr lange. Wie haben sich die Bedürfnisse in den letzten Jahren geändert?
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Ich bin ja leider Gottes jetzt zugeschaltet.
Ja, Corona sei Dank.
Genau, richtig. Wie haben sich die Bedürfnisse geändert? Also zunächst einmal stellen wir ja ohnehin fest, dass momentan auch ein sehr großes Interesse daran besteht, Eigentumswohnungen zu erwerben. Zum einen als selbstnutzende Eigentümer oder aber auch um entsprechende Wohnungen zu vermieten. Und da sind natürlich dann immer auch die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, ob man jetzt selbstnutzender Eigentümer ist oder eben ein vermietender Eigentümer. Da hat man natürlich dann immer etwas unterschiedliche Schwerpunkte, was zum Beispiel auch Investitionen angeht in die entsprechenden Immobilien.
Herr Brandt, wer oder was regelt denn das Zusammenleben der verschiedenen Eigentümer und Bewohner in so einer Wohnanlage?
Ja, es gibt das Wohnungseigentumsgesetz. Das ist ein eigenständiges Gesetz, das im Jahre 1951 erlassen wurde. Und dieses Wohnungseigentumsgesetz regelt das Zusammenspiel der Wohnungseigentümer untereinander. Das Zusammenspiel des einzelnen Wohnungseigentümers zu der Gruppe der übrigen Wohnungseigentümer bzw. zum Verband aller, sowie natürlich das Verhältnis zum Verwalter und natürlich auch die Aufgaben des Verwalters betreffend das gemeinschaftliche Eigentum.
Sie haben es gerade schon gesagt, das Gesetz ist von 1951, also schon ein wenig in die Jahre gekommen. Eine Novelle sollte eigentlich schon im Juni beschlossen werden, ist jetzt noch einmal vertagt worden, wahrscheinlich zum Glück vieler Wohnungseigentümer. Wir besprechen etwas später in der Sendung, was sich da eigentlich anbahnt und was da auf uns zukommt. Ich würde aber gerne doch zu Beginn mal ganz kurz klären, was gehört eigentlich zum Wohneigentum, Frau Heinrich?
Gut, in erster Linie wird unterschieden zwischen dem Sondereigentum und dem Gemeinschaftseigentum. Also das Sondereigentum, das ist meine Eigentumswohnung, die mir gehört. Allerdings muss man sagen, da ist das, was ist das? Ne? Das sind die Tapeten, das ist der Bodenbelag, das ist das Waschbecken im Badezimmer und etwas mehr. Also es ist die tragenden Wände schon nicht mehr und viele andere Sachen auch nicht. Also diese Abgrenzung zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum muss man immer ganz genau beachten und ist zu sehen. Das heißt, da in meinem Sondereigentum, mit meinem Sondereigentum kann ich machen, was ich will sozusagen. Alles andere muss ich mit allen anderen abstimmen, absprechen. sprechen und mit den anderen darüber beschließen. Von daher ist es ganz wichtig, das zu wissen und zu beachten. Also wenn ich jemand wäre, der jetzt zum Beispiel nicht gerne mit anderen kommuniziere, der lieber sein eigenes Ding macht, der nicht bereit ist oder nicht so gerne Kompromisse schließt, dann würde ich sagen, also Finger weg von der Eigentumswohnung.
Das klingt jetzt auch fast so ein bisschen so, als könne man sich nur die Farbe seiner Tapete aussuchen. Herr Brandt, ist es ein bisschen mehr?
Es ist ein bisschen mehr, aber es ist viel weniger, als die meisten glauben. Also in meine Praxis kommen oft Leute, die sagen, ich habe die Fenster ausgetauscht. Die gehören doch zur Wohnung. Dann kommt die erste ganz große Enttäuschung, die ich dann den Leuten bereiten muss und sagen muss, die Fenster gehören nicht zum Sondereigentum, wie wir das nennen, sondern die Fenster gehören zum Gemeinschaftseigentum, weil sie die äußere Hülle des Gebäudes bilden. Die Abgrenzung zwischen dem Sondereigentum, wo ich im Prinzip machen kann, was ich will, allerdings, Frau Heinrich, ohne die anderen zu belästigen oder zu stören. Natürlich. Wir haben immer das Rücksichtnahmegebot. Mhm. Wir können auch im Sondereigentum nicht veranstalten, was wir wollen, sondern ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Aber vom Prinzip her kann ich das Sondereigentum gestalten. Und das Gemeinschaftseigentum kann ich eben nicht gestalten, sondern das ist eine Angelegenheit aller Eigentümer, worüber die Eigentümer im Prinzip mit der Mehrheit beschließen. Und diese Abgrenzung, gehört das Fenster dazu? Gehört die Wohnungseingangstür dazu? Gehört der Balkon dazu? Was kann ich auf dem Balkon veranstalten? Ist das schon Gemeinschaftseigentum oder ist das noch Sondereigentum? Das sind ein Fragenkomplex, der uns mit am meisten beschäftigt, neben Problemen mit dem Verwalter und anderen Dingen.
Aber Sie haben es ja gerade kurz angesprochen, es müsste doch auch sowas geben wie eine Teilungserklärung, die Fenster dann doch mir zuordnet, oder?
Ja, es gibt eine Teilungserklärung, da müssen wir noch jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt das Wohnungseigentumsgesetz. Das Wohnungseigentumsgesetz legt die Grundregelungen fest, aber die Eigentümer können auch im Rahmen einer Teilungserklärung Einzeldinge für sich individuell festlegen. Aber das geht nicht grenzenlos. Das Gesetz schreibt bestimmte Dinge zwingend vor. Und wenn wir Juristen von zwingend reden, dann meinen wir damit, dass die Eigentümer das untereinander nicht, auch wenn sie sich damit alle einverstanden erklären, abweichend regeln können. Und das ist zum Beispiel das Fenster. Das Fenster könnten die Wohnungseigentümer niemals zum Sondereigentum machen, auch wenn sie alle die Teilungserklärung unterschrieben haben, wo drin steht, das ist Sondereigentum. Ich werde oft gefragt, ist das Fenster Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Dann ist meine reflexartige Antwort, das wollen Sie gar nicht wissen. Sie wollen doch nur wissen, wer das bezahlen muss. Und dass die eigentumsrechtliche Seite, ist es Sondereigentum oder ist es Gemeinschaftseigentum, das ist die eine Geschichte. Das berührt Fragen, ob ich das umgestalten kann und so weiter. Die Frage der Instandhaltung und Instandsetzung dieser Bauteile, das ist eine andere Frage. Und das, nämlich die Frage der Kostenbelastung, die kann in der Tat die Teilungserklärung abweichend von der Eigentumszuordnung regeln. Und deshalb kann ich nur jedem Eigentümer empfehlen, wenn das noch nicht gemacht haben soll, lesen Sie Ihre Teilungserklärung von vorne bis hinten durch und fragen nach, wenn dort Dinge drinstehen, wo Sie nicht mit zurechtkommen.
Hm. Frau Heinrich?
Ja, ergänzend dazu, es hörte sich gerade so an, als wenn die Wohnungseigentümer selber die Teilungserklärung zusammenstellen. In der Regel, in der allergrößten Mehrheit ist es so, dass der Bauträger oder derjenige, der die Wohnungen aufteilt und zu Eigentumswohnungen macht, dass er die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung erstellt und da bestimmte Sonderregelungen einfügt. Diese können dann später von den Wohnungseigentümern manchmal in gewissen einfacher Mehrheit, aber häufig nur alle zusammen selber ändern oder ergänzen. Das ist also von daher ist es ganz wichtig, was Herr Brandt eben sagte, diese Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung zu lesen, bevor man eine Wohnung kauft, sich die ganz genau nicht nur zu lesen, sondern am besten prüfen zu lassen, weil als Laie oder so kann ich häufig mit vielen Regelungen ja gar nichts damit anfangen. Also die ist aber ganz wesentlich auch nachher für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und auch teilweise des Sondereigentums.
Ja, dem kann ich vielleicht auch nur noch mal so zustimmen, weil wir im Grunde jetzt eigentlich mehr oder weniger reden. Wenn man bereits schon Eigentum gekauft hat, in der Tat ist es nämlich wirklich wichtig, dass bevor man sich dazu entschließt, eine Eigentumswohnung zu kaufen, dass man sich dann im Vorfeld wirklich dann darüber in Kenntnis setzt. Also einmal die Teilungserklärung zu lesen, aber nicht nur das, sondern im Grunde auch sich mal die Beschlusssammlung anschaut. Denn letztendlich sind natürlich dann auch Beschlüsse, die in der Eigentümerversammlung gefasst worden sind, die auch durchaus schon Jahre zurückliegen können, natürlich auch weiterhin bindend für den künftigen Erwerber einer Eigentumswohnung. Das müsste man vielleicht noch mit ergänzend hinzufügen.
Welche Verpflichtung habe ich denn gegenüber dem Gemeinschaftseigentum? Was gehört da eigentlich alles zu,
Herr Brandt? Ja, das Gemeinschaftseigentum ist eben nicht das Sondereigentum, sondern das Gemeinschaftseigentum ist das, was allen Eigentümern gemeinschaftlich zusteht. Das ist im Wesentlichen der Baukörper, also die Außenhülle des Gebäudes, die Außenwände, die berühmten Fenster, die Außenfenster, das Dach, die Haustür, alle Flure, Treppenhäuser, also alle Flächen und Räume, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienen, wie zum Beispiel Fahrradkeller, Wäschekeller, Abstellräume außerhalb der Wohnungen. Das alles ist Gemeinschaftseigentum und das Gesetz sagt, dass die Wohnungseigentümer verpflichtet sind, das gemeinschaftliche Eigentum ordnungsmäßig instand zu halten und instand zu setzen. Und das passiert nicht dadurch, dass einzelne Eigentümer jetzt selber einen Schraubenzieher in die Hand nehmen oder einen Hammer oder sonst etwas und hingehen und machen irgendetwas, wo sie meinen, da sei etwas zu tun, sondern es passiert eben immer über die Beschlussfassung, also über eine gemeinsame Willensbildung. Und diese gemeinsame Willensbildung erfolgt in der Regel in Form einer Eigentümerversammlung. Und diese Eigentümerversammlung, da steht nun im Gesetz drin, muss der Verwalter einmal im Jahr durchführen. Das nennt sich dann die ordentliche Eigentümerversammlung. Leider haben das einige Verwalter noch nicht begriffen und ich bekomme immer wieder Fälle, wo mir gesagt wird, wir haben seit 2 oder 3 Jahren keine Eigentümerversammlung durchgeführt. Das ist ein absolutes No-Go, das geht überhaupt nicht. Also die Eigentümer müssen mindestens einmal im Jahr die Möglichkeit haben, sich zu versammeln und im Rahmen der Versammlung Beschlüsse zu fassen. Und diese Beschlüsse, das sagte Herr Meier eben, die sind jetzt auch nicht im luftleeren Raum, sondern diese Beschlüsse sind im Rahmen eines Versammlungsprotokolls schriftlich zu fixieren und sie sind darüber hinaus, das hat der Gesetzgeber in der letzten Reform im Jahre 2007 festgelegt, sind darüber hinaus in einer sogenannten Beschlusssammlung aufzulisten. Diese Beschlusssammlung hat man deshalb eingeführt, damit etwa ein neuer Erwerber sich nicht 10 Jahre lang die Versammlungsprotokolle durchlesen muss. Die sind unter Umständen 30, 40 Seiten lang, weil das nicht nur Ergebnisprotokolle sind, sondern auch Verlaufsprotokolle. Und da heißt es dann, der Eigentümer A hat sich über das beschwert, der Eigentümer B hat sich über den Hausmeister beschwert und der andere über die Gartenpflege. Darum hat man diese Bündelung vorgenommen. Es gibt also seit 2007 diese sogenannte Beschlusssammlung. Und in der Beschlusssammlung sind nur die Beschlusstexte drin. Und da hat Herr Meier völlig recht. Wenn ich also herkomme und kaufe mir eine Eigentumswohnung, dann ist die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung, das ist nur eine Seite der Medaille, um mich schlau zu machen, was ist da überhaupt los. Das andere ist sicherlich der Blick in die Beschlusssammlung. Ich empfehle immer, gucken Sie sich die Beschlüsse der letzten 5 Jahre an und dann wissen Sie ungefähr, was da abgeht, sage ich jetzt mal, in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Also das muss man sich mit anschauen. Und dort sind dann eben die wesentlichen Entscheidungen festgelegt.
Nun ist es ja so, dass bei diesen Beschlüssen geht es oft um sehr viel Geld, gerade wenn es um Instandhaltungsmaßnahmen geht, wie ein neues Dach oder eben die Umgestaltung eines Gartens. Müssen das alle Parteien gleich stark mittragen? Also ein gutes Beispiel wäre vielleicht der Lift, den oben die Person viel mehr nutzt als die Person im Erdgeschoss. Gibt es da irgendwelche Kompromisslösungen?
Ja, Kompromisslösungen gibt es, aber das Gesetz sieht im Moment ein Schema vor. Das Gesetz teilt diese, ich nenne die jetzt mal als Oberbegriff Baumaßnahmen oder Veränderungsmaßnahmen. Das Gesetz teilt diese Veränderungsmaßnahmen im Moment noch in 4 Kategorien ein. Und das ist eigentlich so das Kernsegment bei der Instandhaltung, Instandsetzung. Da gibt es einmal das Segment Instandhaltung und Instandsetzung. Das ist die Bestandserhaltung. Das ist das, was wir haben. Das müssen wir so, wie wir es haben, instand halten und beibehalten. Das ist mit einfacher Mehrheit in der Eigentümerversammlung zu beschließen. und kann von jedem einzelnen Eigentümer individuell von allen anderen verlangt werden. Wenn die etwa sagen, ach, der Balkon ist undicht, das können wir, kann noch 2-3 Jahre warten, dann kann der Einzelne sagen, nein, mein muss ich immer in Anführungszeichen setzen, der Balkon gehört auch wieder zum Gemeinschaftseigentum, aber der mir zugeordnete Balkon muss jetzt gemacht werden, denn der ist undicht. Das kann jeder einzelne Eigentümer gegen den Willen der anderen durchsetzen, allerdings auch wiederum nicht, indem er selber den Schraubenzieher zur Hand nimmt, sondern indem er einen Beschluss erzwingt. Und dann gibt es die nächste Stufe, das ist die instandhaltende oder die modernisierende Instandhaltung. Da macht man einen Schaden, beseitigt man und macht etwas, verbessert man etwas. Also zum Beispiel wird der Putz eines Hauses, die Fassade wird bearbeitet und bei der Gelegenheit macht man dann eine Wärmedämmfassade. Auch das kann unter gewissen Umständen noch mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Und jetzt kommt Ihr Fall, dass einige Eigentümer sagen, ach, es wäre doch schön, wenn wir einen Aufzug hätten. Ein Aufzug stellt eine bauliche Veränderung dar und das kann man eben den übrigen Eigentümern nicht mit einem einfachen Mehrheitsbeschluss auferlegen, sondern das ist eine sogenannte Modernisierung und eine Modernisierung muss man oder kann man nur mit einer sogenannten doppelt qualifizierten Mehrheit beschließen, indem 3/4 aller Eigentümer zustimmen, nicht die gerade jetzt im Saal sitzen, sondern aller Eigentümer und mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile. Und jetzt gibt es zum Schluss noch die vierte Kategorie, das ist die bauliche Veränderung. Die bauliche Veränderung ist im Prinzip immer etwas, was der Einzelne machen möchte. Der möchte sich ein Dachflächenfenster einbauen, weil seine Dachgeschosswohnung, weil er meint, die ist nicht gut belichtet. Er möchte sich eine besondere Jalousie anbauen. Er möchte sich einen Sonnenschutz über dem Balkon anbauen oder seinen Balkon sogar verglasen. Und diese baulichen Veränderungen, die können, oder andersrum gesagt, diesen baulichen Veränderungen müssen alle, im Prinzip alle übrigen Eigentümer zustimmen.
Jetzt hatten Sie gerade den Fahrstuhl noch mal kurz aufgegriffen, ja. Dankenswerterweise. Nehmen wir mal an, da ist schon ein Fahrstuhl und der muss instand gehalten werden. Ich bleibe noch mal bei dem Bewohner des Erdgeschosses gegenüber der Bewohnerin im Dachgeschoss. Der Anspruch an so einen Fahrstuhl ist ja doch unterschiedlich. Kann man das innerhalb der Gemeinschaft aufteilen, was die Kosten der Instandhaltung oder der Überprüfung?
Ja, das kann man, im Prinzip kann man es machen, aber es wird eigentlich davon abgeraten. Bis zum Jahre 2007 konnte man es nicht machen. Mhm. Im Jahre 2007 hat sich der Gesetzgeber eine sogenannte Öffnungsklausel einfallen lassen und hat gesagt, ja, Kosten bestimmter Instandhaltungsmaßnahmen, die muss man unterschiedlich verteilen. Die kann man nicht einfach so über den großen Kamm scheren und nach Miteigentumsanteilen verteilen, denn das ist eigentlich der Schlüssel, der für alle Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum gilt, nämlich in Höhe des Miteigentumsanteils, der wiederum im Grundbuch steht und im Kaufvertrag steht, Verhältnis des Miteigentumsanteils der Wohnung zu allen Miteigentumsanteilen. Bei den Aufzugskosten, das ist so ein Standardproblem, muss der Erdgeschossbewohner den gleichen Anteil am Aufzug bezahlen wie der Dachgeschossbewohner, obwohl der Dachgeschossbewohner den Aufzug mehr nutzt. Ja, muss er. Man könnte das differenziert beschließen mit einem besonderen qualifizierten Mehrheitsbeschluss. Da gelten wieder die Regelung 3/4 der Köpfe und mehr als 50% der Miteigentumsanteile. Dann wird es aber schwierig. Es wird bei dem Aufzug sehr, sehr schwierig, weil die Eigentümer in der Vergangenheit immer versucht haben, dann so pro Stockwerk 10% mehr. Das meistens klappt es nicht. Also es wird meist so sein, dass beim Aufzug alle Eigentümer nach Miteigentumsanteilen anteilig bezahlen müssen.
Herr Amaya, Sie haben ja doch mehrere Objekte im Blick. Was würden Sie sagen, was sind so neben dem Aufzug vielleicht mit die Hauptstreitpunkte innerhalb so einer Wohneigentumsgemeinschaft?
Also das ist im Grunde so vielfältig. Also man muss ja wirklich sagen, also ohnehin Eigentümerversammlungen sind nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig. Oftmals werden auch Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt dann sachdienlich sind, sondern auch manchmal sachfremde Erwägungen mit hineinfallen. Denn gerade in so einer Wohnungseigentümergemeinschaft, und die Frau Heinrich hat es ja vorhin gesagt, man muss kommunizieren können. Und gerade wenn es um Nachbarn geht, da gibt es dann auch oft Streitigkeiten. Deswegen gibt es also diverse Dinge, weshalb es dann zu Streit kommt. Aufzug kann durchaus sein, wobei in der Regel natürlich jeder Eigentümer dann auch sagen würde, man möchte ja möglichst wenig Kosten haben, und deswegen, da ja Mehrheitsbeschlüsse dann gefasst werden müssen, werden dann natürlich dann auch diejenigen, die im Erdgeschoss dann wohnen, dann auch überstimmt. Aber es sind vielerlei Kleinigkeiten auch, ja? Also gerade was das Thema Gestaltung angeht. Also wenn das so große Summen sind, da ist es dann so erfahrungsgemäß, geht das dann immer leichter über so eine Versammlung, als wenn es dann so in gestalterischer Hinsicht geht. Da gibt es dann also oft dann auch Streitigkeiten. Aber auch ist auch mal das Tempo sehr unterschiedlich. Es gibt dann einige Eigentümer, die sehr gerne mehr investieren möchten, also insbesondere auch was Modernisierungen angeht. Auf der anderen Seite, das hängt natürlich dann auch mal davon ab, wie die finanzielle Stärke dann eines jeden Eigentümers ist, die dann so die Bedenkenträger sind und dann eigentlich mehr oder weniger eher eine kleine Lösung haben möchten. Also jetzt insbesondere, was dann die Kosten angeht. Also das ist so vielfältig. Das werden sicherlich dann auch meine Mitstreiter hier in dieser Diskussionsrunde sicherlich auch bestätigen können. Also es ist nicht nur der Aufzug.
Mhm. Frau Heinrich, vielleicht haben Sie noch ein kurzes Beispiel, was Ihnen in Ihrer Laufbahn des Öfteren begegnet ist.
Viele Konflikte. Gut, das eine sind die Konflikte der Wohnungseigentümer untereinander. Das heißt, dass sie sich entscheiden müssen oder einem Beschluss zustimmen müssen oder nicht. Und das andere sind gegebenermaßen die Konflikte der Wohnungseigentümer mit dem Verwalter. Mhm. Und da haben wir auch sehr viele Anfragen dazu. Und das ist natürlich klar, der Verwalter ist die zentrale Figur und der Verwalter ist derjenige, der es all umsetzen soll, was sich die Wohnungseigentümer so vorstellen.
Wir haben uns gerade schon ganz kurz darüber unterhalten, was die Aufgaben des Verwalters sind. Also zum einen ist es die Abhaltung, wie Sie sagten, Herr Brandt, einer ordentlichen Eigentümerversammlung. Frau Heinrich, das ist aber noch lange nicht alles, ne?
Ja, also er macht die Eigentümerversammlung, er hat die Jahresabrechnung zu erstellen bezüglich der Eigentümerversammlung. Genau, er hat die Eigentümerversammlung auch zu leiten und nachher das Protokoll zu verfassen. Und die Beschlüsse, die auf der Eigentümerversammlung beschlossen werden, die umzusetzen. Und dann, wie gesagt, er hat die Jahresabrechnung zu erstellen und dann natürlich auch Notfälle zu regeln etc.
Ich habe kurz vor der Sendung mit Dieter Bachmann gesprochen. Er ist langjähriger Verwalter bei Haus und Grund. Und ich wollte von ihm wissen, wie er denn so seinen Job definieren würde.
Der Verwalter bisher war ja Vertreter oder ist Vertreter der Eigentümergemeinschaft. Und da gibt es Regeln, die zu beachten sind. Die ergeben sich einmal aus den gesetzlichen Bestimmungen. Da haben wir das Wohnungseigentumsgesetz, was ja gerade novelliert wird. Wir haben aber die Teilungserklärung oder die Gemeinschaftsordnung, an die wir uns zu halten haben, die Berücksichtigung finden muss. Und letztendlich auch den Verwaltervertrag, der unsere Pflichten und Aufgaben regelt.
Außer, dass Sie regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, eine Eigentümerversammlung einberufen müssen und auch protokollieren müssen. Was sind denn die Aufgaben, die so ein Verwalter hat, also ganz praktisch gesehen?
Naja, Kernaufgaben in der praktischen Ausführung ist einmal die Überwachung der Bausubstanz, eventuelle Instandhaltungsmaßnahmen zu planen, vorzubereiten, durchzuführen. Dann natürlich eine der Kernaufgaben ist die Erstellung der Jahresabrechnung, also den wirtschaftlichen Bereich. Und als letzter großer Punkt ist dann die Durchführung und Abhaltung der Eigentümerversammlung, um halt da die Beschlüsse zu erfahren der Eigentümer und diese Beschlüsse dann auch auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Das sind eigentlich die drei Kernbereiche.
Ich würde gerne kurz auf den ersten zu sprechen kommen. Sie müssen also die Substanz des Gebäudes im Blick behalten. Wie sehr geht das Hand in Hand? Sind das auch die Eigentümer, die sagen, ich habe das Gefühl, die Dachrinnen sind undicht oder im Keller riecht es unangenehm, vielleicht müssen die Fallrohre repariert werden? Oder sind Sie derjenige, der regelmäßig die Immobilie abläuft und das alles im Blick behält?
Also das ist beides. Zum einen ist der Verwalter in der Regel durch den Verwaltervertrag, aber auch aufgrund der bestehenden Rechtsprechung verpflichtet, das Objekt ja regelmäßig zu begehen, um sich auch einen Eindruck zu verschaffen, wie ist denn der bauliche Zustand, gibt es Reparatur, gibt es Instandhaltungsbedarf oder nicht. Zum anderen, der Verwalter läuft ja nicht jeden Tag oder jede Woche durch das Objekt, ist er auch auf Informationen angewiesen, die einzelne Wohnungseigentümer ihm mitteilen. Und das Zusammenspiel stellt die Erfüllung dieser Aufgabe dar, dass die Fäden aber beim Verwalter zusammenlaufen und er dann die notwendigen Maßnahmen ergreift, in der Regel also Angebote einholt und zur Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft vorliegt. Das erfolgt auch häufig in Absprache mit dem Verwaltungsbeirat in Vorbereitung von Eigentümerversammlungen.
Jetzt sind es ja in einigen Gebäuden relativ viele Eigentümer. Was ist das für eine Herausforderung? Wie würden Sie Ihren Beruf umschreiben? Was müssen Sie da alles leisten, um diese verschiedenen Strömungen und Interessen, je nachdem, ob jemand vermietet oder selber im Eigentum wohnt, wie schaffen Sie das, diese verschiedenen Interessen zu bündeln?
Ja, ich glaube, das ist das Kernproblem oder die Kernaufgabe des Verwalters im täglichen Leben. Wir haben ja eine Dreierkonstellation. Wir haben auf der einen Seite den einzelnen Wohnungseigentümer, der bestimmte Interessen oder bestimmte Erwartungshaltungen hat. Wir haben die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, also die Wohnungseigentümergemeinschaft als Rechtsperson, die vom Verwalter vertreten wird. Und wir haben den Verwalter selber. Da, wo sich die Interessen der Eigentümergemeinschaft mit den Interessen des einzelnen Wohnungseigentümers decken, da hat der Verwalter auch keine Probleme, weil das kann er umsetzen, sei es bei der Jahresabrechnung, sei es bei Instandhaltungsmaßnahmen, auch in der Durchführung der Eigentümerversammlung. Häufig laufen die Interessen auseinander, dass ein einzelner Wohnungseigentümer andere Vorstellungen hat wie die Eigentümergemeinschaft. Und dann sitzt der Verwalter natürlich oft zwischen den Stühlen und muss dann versuchen zu vermitteln. Und wie ich eben schon betont habe, er ist ja Interessensvertretung der Eigentümergemeinschaft, wird also da die Interessen der Eigentümergemeinschaft auch in den Vordergrund stellen, im Zweifel auch gegen den einzelnen Wohnungseigentümer.
Wenn jetzt die Eigentümergemeinschaft sich eigentlich einig ist, dass zum Beispiel irgendeine Eiche gefällt werden muss, weil man sie für nicht mehr verkehrssicher hält, der Verwalter aber dieser Aufforderung, jetzt jemanden zu organisieren, der die fällt, nicht nachkommt und dann kommt es vielleicht sogar zu irgendeinem Unfall. Wer haftet dann eigentlich?
Das ist erstmal eine schwierige Frage, weil der Verwalter ja im Vorfeld eigentlich schon klären muss, wenn die Eigentümergemeinschaft einen Beschluss gefasst hat, sie möchte gerne diese Eiche fällen. Es muss eigentlich der Verwalter handeln und die Maßnahmen einleiten. Dazu ist es ja auch erforderlich, eine Genehmigung, Fällgenehmigung einzuholen, Angebote einzuholen und das im Vorfeld abzuklären. Kommt der Verwalter seinen Aufgaben nicht nach, dann besteht ja auch ein Regressanspruch gegen den Verwalter.
Und jetzt gebe ich die Frage direkt an den anwesenden Fachanwalt, Herr Brandt, weiter. Das scheint mir eine schwierige Situation zu sein. Die Hausgemeinschaft drängt darauf, einen Baum, der irgendwie schon so ein bisschen schräg über der Wiese hängt, zu fällen, weil die darunter hergehenden Spaziergänger getroffen werden können. Im schlimmsten Fall verletzt oder auch tödlich getroffen werden können. Der Verwalter lässt sich aber sehr, sehr viel Zeit mit dem Einholen eines Gutachters und so weiter. Und jetzt fällt also diese Eiche und jemand kommt zu Schaden. Wer haftet? Die Eigentümergemeinschaft oder der Verwalter, der einfach sagt, naja, es dauerte halt auch, diese ganzen Angebote einzuholen?
Also vielleicht beide. Denn die eine Haftung ist nicht unbedingt allein im Raum, sondern es können beide haften. Wir sprechen hier über die berühmte Verkehrssicherungspflicht. Die besteht ja nicht nur im Rahmen der Wohnungseigentümergemeinschaft, sondern auch auf ganz anderen Rechtsgebieten. Wenn wir mal an die Streupflicht denken, an die Reinigungspflicht, Bürgersteig und so weiter. Aber die sitzt eben bei der, die bedeutet eben für die Wohnungseigentümergemeinschaft etwas Besonderes, weil Verkehrssicherungspflicht im Wesentlichen im Bereich des Gemeinschaftseigentums. Es spielt sich im Wesentlichen im Bereich des Gemeinschaftseigentums ab. Und da habe ich ja eben schon gesagt, die Eigentümer sind verpflichtet, nach dem Wohnungseigentumsgesetz das gemeinschaftliche Eigentum ordnungsmäßig instand zu halten und instand zu setzen.
Ich würde das gerne abkürzen. Die haben also schon beschlossen, diese Eiche muss untersucht werden. Eigentlich so schräg stand die noch nie. Die muss wohl gefällt werden, bevor die runterfällt. Also die sind sich total einig, die muss weg.
Gut, dann muss der Verwalter unverzüglich tätig werden. Mhm. Wird er nicht unverzüglich tätig, unverzüglich heißt ohne irgendein Zögern, sondern er muss sofort tätig werden, weil das eine erkannte Verkehrssicherungspflicht ist oder eine erkannte Verkehrssicherungsgefahr ist. Hier muss der Verwalter sofort tätig werden und jegliches Zögern führt dann zu einer Haftung des Verwalters, im Außenverhältnis zu einem Geschädigten möglicherweise auch zunächst mal zu einer Haftung der Wohnungseigentümer. Das ist leider so. Die Wohnungseigentümer sind auch Träger der Verkehrssicherungspflicht, aber auch der Verwalter. Und die Wohnungseigentümer können dann, also der Geschädigte kann sich im Grunde genommen sowohl die Wohnungseigentümergemeinschaft als auch den Verwalter aussuchen. Packt er sich die Wohnungseigentümergemeinschaft, wird diese wiederum beim Verwalter Regress nehmen. Der Geschädigte in so einem Fall kann aber auch unmittelbar vom Verwalter Schadensersatz verlangen.
Kann sich die Wohneigentümergemeinschaft absichern, indem sie nochmal schriftlich sagt, so, wir haben Ihnen gesagt, das ist der Beschluss, die muss gefällt werden oder so gesichert werden, dass sie nicht fallen kann. Sie machen nichts, also liegt die Verantwortung bei Ihnen. Kann man sich da nochmal absichern auf diese Art?
Man ist relativ gut abgesichert, denn im § 27 Absatz 1 Ziffer 1 muss ich es leider mal sagen, da steht diese Kernpflicht des Verwalters, da steht nämlich drin, der Verwalter hat Beschlüsse umzusetzen und die ganz einheitliche Rechtsprechung definiert das als unverzüglich umzusetzen. Also das ist im Grunde genommen die Kern, die erste, der § 27 definiert die gesamten Verwalterpflichten und an allererster Stelle steht die Verpflichtung, Beschlüsse umzusetzen. Mhm. Und diese Verpflichtung wird von der Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofes als unverzüglich durchzuführen, anzusehen. Also jede nochmalige Aufforderung wäre nur eine Erinnerung, aber wäre keine weitere Verfestigung dieser Verpflichtung des Verwalters. Die besteht nach dem Gesetz.
Nun ist es ja nicht immer so dringend, weil nicht die Eiche fällt, sondern es muss einfach das Dach gemacht werden oder die Fallrohre müssen erneuert werden. Wie viele Angebote muss so ein Verwalter einholen, Herr Amaya?
Also in der Regel gibt es da jetzt nicht wirklich zwingende Vorgaben, aber ist es in der Praxis halt so, dass man natürlich dann durchaus so, wie das auch im öffentlichen Bereich ist, dann so drei Angebote einholt. Es gilt dann aber auch jetzt nicht unbedingt das Günstigkeitsprinzip. Das heißt, letztendlich würde man dann natürlich dann auch schauen, wie ist jetzt der einzelne Dienstleister aufgestellt, wie zuverlässig. Und man würde natürlich dann auch nochmal ganz genau schauen, ob denn die Leistungen auch dann übereinstimmend sind. Also in der Regel, also ich kenne das jetzt nur von unserer eigenen Wohnungseigentümergemeinschaft, da ist das dann schon so, dass man dann mindestens, sage ich mal, drei Angebote einholt. Gleichwohl muss man dazu sagen, dass es natürlich auch davon abhängt, inwieweit dann auch Dienstleister zur Verfügung stehen. Denn das haben wir zumindest in den letzten Jahren ja festgestellt, dass durch den Handwerkerboom, weil natürlich viele bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, es auch sehr, sehr schwierig wird, Dienstleister zu finden, sodass man im Grunde da ohnehin Schwierigkeiten bekommt, überhaupt so viele Angebote einholen zu können.
Wir haben eine Hörerin zugeschaltet, Frau Knecht, die auch eine ganz konkrete Frage hat, was die Leistung des Verwalters anbelangt. Guten Tag, Frau Knecht.
Guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar, wir haben eine Hausverwaltung, sind eine kleinere Wohneinheit mit 13 Wohnungen, aber nur mit 14 Wohnungen, aber 13 Eigentümer. Und man hat uns mitgeteilt, die Abrechnung hat man uns geschickt, also dieses Jahr aufgrund Corona findet keine Versammlung statt. Und sie werden also das auf nächstes Jahr verlegen, auch die Beträge, die man da zurückkriegt. Ich bekomme zum Beispiel 633, ich wohne selber in der Wohnung, 633 Euro zurück, kriege ich nicht, dann im nächsten Jahr. Was viel schlimmer ist, wenn man die Verwaltung anruft, da waren dann 4 Tage in der Woche von 10 bis 12 Uhr war die zu erreichen. Manchmal auch so eine Viertelstunde früher nicht da. Und dann wurde nachgesetzt noch, wer nicht aufgrund notwendiger Sachen, zum Beispiel Rohrbruch oder so anruft, muss 100 Euro Strafe zahlen.
Oh ja, das ist interessant. Ja. Danke, Frau Knecht. Jetzt haben wir gleich 3 Themen, die Sie uns genannt haben. Ja. Also Eigentümerversammlung bei Corona. Was ist eigentlich mit den Gutschriften, die Sie nicht bekommen? Und natürlich, dass der Verwalter für Nachfragen auch noch Gebühren erhebt. Ich sehe Sie im Studio hinter mir lachen und nicken, Herr Brandt. Dann gehen wir das doch mal eben durch. Darf die Verwaltung sagen, Corona-bedingt halten wir dies Jahr keine Versammlung ab?
Ja, darf sie. Es ist im Moment ein Standardthema. Müssen wir Versammlungen abhalten? Dürfen wir Versammlungen abhalten? Man muss zwischen dürfen und müssen wirklich unterscheiden. Die Corona-Schutzverordnung erlaubt seit dem 15. Juni 2020 wieder Versammlungen abzuhalten, auch in größerer Menge, also mit mehreren Teilnehmern, auch ohne Mundschutz und ohne Sicherheitsabstand, wenn die sogenannte besondere Rückverfolgbarkeit vorliegt. Und die besondere Rückverfolgbarkeit ist geregelt in § 2a Corona-Schutzverordnung. Und dort heißt es, wenn ein Sitzplan erstellt wird, dann liegt die besondere Rückverfolgbarkeit vor. Dann kann man nämlich hinterher anhand des Sitzplanes feststellen, ob wer wo gesessen hat und wer sich wo infiziert haben könnte. Das heißt aber noch nicht, dass der Verwalter diese Versammlung auch abhalten muss. Er darf sie abhalten, das steht fest, jedenfalls seit dem 15.06. Ob er sie abhalten muss, muss er selber entscheiden. Richtig ist, dass der Verwalter einmal im Jahr nach dem Wohnungseigentumsgesetz eine ordentliche Versammlung abhalten muss. In der Regel ist dann auch Gegenstand die Abrechnung, die Jahresabrechnung. Aber im Moment ist es so, dass niemand gezwungen werden kann, sich in diese Gefahr zu begeben. Und deshalb sagt die ganz herrschende Meinung, im Moment muss der Verwalter nicht unbedingt eine Versammlung abhalten, jedenfalls nicht zum Zwecke der Beschlussfassung über eine Jahresabrechnung.
Aber die Gefahr, 633 Euro zurückzuüberweisen, scheint mir nicht so groß.
Es ist richtig, die 633 Euro, die kann der Verwalter jetzt nicht einfach ausgeben oder den Eigentümern ausschütten, auch wenn seine Abrechnung zu diesem Ergebnis kommt. Die Abrechnung selber, die der Verwaltung macht, ist immer nur ein Vorschlag, ist ein Konzept. Die Abrechnung tritt erst in Kraft, wenn die Wohnungseigentümer sie mit Mehrheit beschließen. Da gilt ein ganz einfacher Mehrheitsbeschluss. Erst dann wird die Abrechnung wirksam und erst dann entsteht durch diesen Beschluss ein Auszahlungsanspruch über diese 633 Euro des einzelnen Eigentümers gegenüber der Gemeinschaft. Und das ist in der Tat im Moment so, dass das hinzunehmen ist. Zu empfehlen ist im Moment, aber das ist auch grundsätzlich zu empfehlen, dass ausreichend dimensionierte Wirtschaftspläne gemacht werden. Denn die Abrechnung ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind ja die Vorauszahlungen, die die Eigentümer leisten. Und wenn die Eigentümer die Vorauszahlungen zu hoch oder zu niedrig leisten, dann gibt es in der Abrechnung entweder Guthaben oder Nachzahlungen. Deshalb ist im Moment das Augenmerk auf eine gute Kalkulation, nicht nur im Moment, aber grundsätzlich das Augenmerk auf eine gute Kalkulation des Wirtschaftsplanes zu legen.
Vielleicht ganz kurz eine Ergänzung, weil ich glaube auch dieses Thema Corona, Covid-19 natürlich auch etwas ist, was sehr, sehr viele Wohnungseigentümergemeinschaften momentan belastet, insbesondere wegen den Versammlungen. Also die Versammlungen sind bereits sogar schon seit Mai wieder zulässig, also insbesondere
mit Abstand.
Versammlungen nach der Corona-Schutzverordnung. Das hatten wir nämlich damals auch dann so ermöglichen lassen. Die andere Schwierigkeit, die momentan eigentlich besteht, ist, dass einfach keine Räumlichkeiten gefunden werden können. Je nachdem, wie groß diese Wohnungseigentümergemeinschaft ist, haben wirklich einige Eigentümergemeinschaften Schwierigkeiten, also die Verwalter insbesondere, weil die sich natürlich dann um entsprechende Räumlichkeiten kümmern müssen, weil einfach zum einen natürlich durch die Abstandsregelung, natürlich kann man dann auch auf die Abstandsregelung verzichten, wie Herr Brandt ja gerade schon mitgeteilt hat, aber in der Regel sollte man natürlich dann schon dafür Sorge tragen, dass genügend Abstand eingehalten werden kann. Und dann braucht man natürlich dann auch größere Räumlichkeiten. Und das ist momentan wirklich das große Problem, warum einige Eigentumsversammlungen halt nicht stattfinden können. Das wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Wir haben ja noch ein paar Monate in diesem Jahr, aber es sieht ja nicht unbedingt aus nach einer Besserung. Und da kommen wir gleich ja noch zu. Im Prinzip würde die WG-Reform eine schöne Möglichkeit hier öffnen, also insbesondere Stichwort Online-Versammlungen oder digitale Versammlungen, was genau jetzt eigentlich genau passend wäre. Aber so weit sind wir leider noch nicht.
Noch einmal ganz kurz, diese 100 Euro pro Anruf, das ist ja wie ein Beraterhonorar. Ist das zulässig?
Nein.
Nee. Na,
nein, das ist nicht zulässig. Also, das habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Ich habe hier schon sehr, sehr viel gehört, aber die 100 Euro Strafe für den Anruf beim Verwalter, also eine Missbrauchs- oder eine Störergebühr oder so etwas, habe ich noch nie gehört. Das ist sicherlich nicht nur eine Pflichtwidrigkeit, sondern möglicherweise auch ein Grund zu überlegen, ob man diesen Verwalter weiter beschäftigen genau. möchte. Denn es gibt auch die Möglichkeit, eine Wohnungseigentümergemeinschaft hängt nicht am Verwalter fest dran, ist nicht angeklebt, sondern man kann sich von einem Verwalter lösen. Kommen wir vielleicht noch gleich drauf. Das ist keine unlösliche Verbindung, sondern eine Wohnungseigentümergemeinschaft muss ihren Verwalter wählen, auch wieder durch Mehrheit. Und sie ist an diesen Verwalter jetzt nicht fest angebunden, sondern sie kann diesem Verwalter kündigen oder ihn abberufen, wenn er gegen Pflichten grob verstößt.
Aber da würde ich empfehlen, das nicht einfach jetzt schnell zu machen, sondern erstmal genau in den Verwaltervertrag zu gucken, dann zu sehen, dass es sind ja zwei Verfahren. Das eine ist die Abberufung und das andere ist die Kündigung des Verwaltervertrages, dass das auch deckungsgleich geht. Dann muss man gucken, ob im Vertrag nicht drinsteht, dass er nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann, damit dann nicht die Wohnungseigentümergemeinschaft ihn nachher gegebenenfalls noch zahlen muss, obwohl er eigentlich nicht mehr für sie tätig ist. Also da sollte man sich gut beraten lassen, wie man da am besten vorgehen kann. Und bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft von 13 könnten ja auch eventuell die Wohnungseigentümer überlegen, ob sie sich nicht auch selbst verwalten.
Ja, genau. Im Moment oder bei vielen fungiert ja der Beirat als eine Art Scharnier zwischen Eigentümergemeinschaft und Verwaltung. Sie haben in der Regel auch ein offenes Ohr für Wünsche und Probleme der Miteigentümer und sie kontrollieren auch die Arbeit des Verwalters. Wie zeitintensiv diese Aufgabe ist, das hat mir Alexandra Marland erzählt. Sie ist Beirätin einer Wohnanlage mit 22 Parteien.
Ja, also ich verstehe meinen Job zumindest so, dass ich hier schon dieses Objekt im Blick habe und auch immer einfach gucke, was gemacht werden muss und die Hausverwaltung darauf hinweise und das ja auch immer wieder nachhake und eben darauf achte, dass die Dinge, die ich bemerke, die gemacht werden müssen, dass die auch gemacht werden. Das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Arbeit, würde ich sagen, und ein anderer Teil sind natürlich auch die Belegprüfungen, ne?
Wo merken Sie denn, dass es besonders schwierig wird in der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und der Eigentümerversammlung bzw. Ihrem Job als Beirätin?
Besonders schwierig ist es dann, wenn Dinge nicht erledigt werden, die man in Auftrag gegeben hat und dass man immer wieder hinterherrennen muss, immer wieder nachhaken muss. Also zum Beispiel, wenn Fachfirmen beauftragt werden, obwohl wir einen Hausmeisterservice haben, der das unterübernehmen sollte. Also deswegen haben wir einen Hausmeisterservice, damit wir nicht für jede Kleinigkeit eine Fachfirma beauftragen müssen. Ja, da frage ich mich halt dann auch, wenn die Hausverwaltung einfach eine Fachfirma beauftragt, wer dann auch die Kosten übernimmt.
Wie gestaltet es sich, wenn Ihnen irgendein Schaden am Haus auffällt und Sie machen die Verwaltung aufmerksam? Wird das prompt erledigt oder wenn es nicht erledigt wird, müssen dann eigentlich die Eigentümer dafür haften, wenn es einen großen Schaden gibt, zum Beispiel wenn ein Baum schon lange irgendwie ein bisschen schief im Weg hängt und der zu fallen droht und Sie beauftragen eigentlich die Verwaltung, etwas zu unternehmen, es passiert nichts. Was machen Sie dann?
Ja, das ist eine gute Frage, wer dann haftet, wenn tatsächlich etwas passiert. Die Erfahrung haben wir tatsächlich gemacht. Also Gott sei Dank ist noch nichts passiert, aber dass wir das über Monate in Auftrag gegeben haben, dass die Verkehrssicherheit der Bäume überprüft werden müssen, das dann bis heute nicht geschehen ist. Gott sei Dank ist noch nichts passiert, aber es ist eine gute Frage. Wenn was passieren würde, wer haftet dann? Wir hatten auch hier den Fall, dass ein Eigentümer darauf hingewiesen hat, dass es Löcher gab in der Fassade, die Hausverwaltung nicht darauf reagiert hat. Der hatte die ganze Zeit ein Feuchtigkeitsproblem in seiner Wohnung, schließlich ist auch Schimmel entstanden und die Schäden wurden einfach nicht behoben, sodass ein viel größerer Schaden dadurch entstanden ist.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass eigentlich Sie fast den Job der Verwaltung machen, weil Sie auf alles ein Auge haben müssen?
Ja, doch, manchmal kommt mir das schon so vor und ich stelle mich auch die Frage, ob eigentlich die Hausverwaltung die Aufgabe, die Pflicht hat, durchgeführte Handwerkerleistungen zu überprüfen und außerdem auch sicherzustellen, dass sie Zugang haben zum Objekt. Also das kommt leider auch immer wieder vor, das steht auf einmal ein Handwerker vor der Tür, klingelt, möchte ins Objekt rein, ich weiß von nichts, es gibt keine Terminvereinbarung mit mir, ich bin zufällig da oder auch nicht. Und da frage ich mich halt, ob die Hausverwaltung das nicht eigentlich da sicherstellen müsste, dass der auf jeden Fall ins Haus kommt, dass er einen Schlüssel hat oder dass sie mit ins Objekt kommen.
Wie viel Zeit kostet Sie das so im Jahr, so ganz grob geschätzt?
Ach ja, ganz grob geschätzt. Also wenn ich an die Anzahl der E-Mails denke, die ich wöchentlich schreibe, würde ich sagen, also bestimmt pro Woche 1 bis 2 Stunden schon.
Was also tun, wenn der wenn der Verwalter seinen Aufgaben eigentlich nicht nachkommt oder nur sehr zögerlich? Jetzt hatten wir ja gerade gehört, dass Geld erhoben wird, wenn angerufen wird beim Verwalter, was ja nicht zulässig ist. Aber kann eigentlich die Hausgemeinschaft auch Strafzahlungen vornehmen, wenn der Verwalter einfach seinen Job nicht macht?
Ja, das geht so ohne weiteres nicht. Das hängt wieder sehr vom Verwaltervertrag ab. Ich wollte da eben nicht so tief einsteigen in den Verwaltervertrag. Also so ganz einfach ist es natürlich nicht, sich von einem Verwalter zu trennen, ein Briefchen schreiben und das war's. So wird es nicht gehen. Also man wird in der Regel einen Verwalter abmahnen müssen, wenn er normale Pflichtverstöße macht, wenn er in die Kasse greift und seine Miteigentümer beleidigt oder seine Eigentümer beleidigt, dann muss man nicht vorher abmahnen. Aber in der Regel muss man erst abmahnen. Das ist keine ganz einfache Prozedur und ich kann auch nur unterstützen, was Frau Heinrich gesagt hat. Da muss man sich wahrscheinlich fachliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man einen Verwalter loswerden will.
Aber ist es nicht so, dass der Vertrag sowieso nur für einen bestimmten definierten Zeitraum vorgesehen ist?
Ja, und dann das Gesetz sieht vor eine Höchstbestellungsfrist von 5 Jahren.
Und wenn die ist, also wenn man das einfach
dann
abwartet?
Wenn man das durchstehen will, aber ich kenne wirklich Fälle, da muss ich sagen, da ist es den Eigentümern nicht zuzumuten, auch nur noch ein Jahr mit diesem Verwalter auszuhalten, weil der einfach nichts macht. Und wenn der Verwalter wirklich nichts macht, dann droht die Substanz der Liegenschaft zu leiden und dann habe ich wirklich Vermögensverluste und ich muss mich dann vom Verwalter vorzeitig trennen. In der Regel ist es vorgeschrieben vom Gesetz, dass die Eigentümergemeinschaften spätestens nach 5 Jahren sich neu entscheiden müssen, wollen sie diesen Verwalter behalten oder wollen sie einen neuen haben. Und diese Regelung zum Beispiel ist eine zwingende Regelung, von der ich eingangs sprach. Die könnte man auch nicht abändern. Man
aber
kann
wenn
das nicht
jetzt
ausschließen.
Nehmen wir mal an, also es reicht und es ist nur noch ein halbes Jahr. Wenn nach diesem halben Jahr man sagt, man möchte einen neuen Verwalter, dann ist es aber rechtlich nicht so schwierig. Dann
überhaupt
ist sein
nicht.
Vertrag ausgelaufen.
Überhaupt nicht. Okay. Nach dem halben Jahr habe ich die freie Wahl, mir einen neuen Verwalter auszusuchen und ihn zu bestellen.
Die Pflichten des Verwalters sind ja vielfältig. Der Beirat schaut darauf. Aber Sie, Frau Heinrich, haben gesagt, dass kleine Einheiten sich auch selbst verwalten können. Was heißt denn kleine Einheit?
Also unter 10 oder etwas über 10 Wohnungen. Das ist eine kleine Einheit. Und da bietet sich wirklich die Selbstverwaltung an, weil für so kleine Einheiten, sie finden häufig schwer schon mal einen externen gewerblich tätigen Verwalter, der für sie oder nur ein Verwalter, der sehr teuer ist. Oder eben die Verwalter kümmern sich dann doch auch noch wiederum relativ wenig, sodass die Wohnungseigentümer doch viel machen müssen. Also von daher bietet sich das an. Es sei denn, wenn die Eigentümerversammlung einen dicken Konflikt hat oder ein großes Sanierungsproblem. Also da sollten Sie sich schon externe Unterstützung holen, bei Sanierung vielleicht auch durch einen Architekten oder sowas, aber wenn Sie einen großen Konflikt untereinander haben, dann ist das nichts für eine Eigentümergemeinschaft. Die kleine Verwaltung, wir bieten also als Verbraucherschutzverband an, zum Beispiel bestimmte Themenpakete, wo Sie Unterstützung kriegen, wie Sie so eine Selbstverwaltung in die Wege leiten können, wie Sie es machen können. Also das sind dann ehrenamtlich Tätige, das heißt, Sie können entweder einen unter Ihnen auswählen und bestellen als Verwalter, der das ehrenamtlich macht, oder sie verteilen die Aufgabe auf mehrere Schultern. Auch das ist möglich, wenn sie sich entsprechend einig sind. Und da bieten wir entsprechende Verträge an, die sie machen. Ebenso wäre es wichtig, dass diese Selbstverwalter eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung haben. Auch das können sie über uns bekommen. Und Beratung in Einzelfragen oder so, wie sie was bestimmt machen sollen, damit es auch wie konform dem Wohnungseigentumsgesetz ist. Also wir haben bei uns auf unserer Website eine Checkliste, ne, wo man ist das Selbstverwaltung für eine kleine WG machbar oder nicht und so, und da können Sie sich informieren.
Herr Amaya, Haus und Grund, was empfehlen Sie?
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass es da durchaus Vor- und Nachteile hat. Also wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft also keinen professionellen Verwalter beauftragt, sondern das, sage ich mal, in einer Art Selbstverwaltung durchführen möchte. Frau Heinrich hat es natürlich jetzt gerade schon gesagt, das ist nur eine Angelegenheit, die bei kleineren Wohnungseigentümergemeinschaften sinnvoll ist. Insbesondere muss es dann ja auch ein Wohnungseigentümer sein, der auch fachlich kompetent ist. Da ist natürlich dann nicht unbedingt damit geholfen, einfach nur ein paar Informationsblätter zu lesen. Denn gerade die Rechtsprechung im Wohnungseigentumsrecht, da ist ja nicht nur alles im WG-Gesetz geregelt, sondern da ist natürlich auch viel mit Rechtsprechung. Das heißt, man muss dann also dementsprechend auch immer dann up-to-date sein. Und was natürlich auch mit eine Rolle spielt, man steht natürlich dann auch in der Haftung. Natürlich kann man sich da absichern, wurde auch gerade ja schon gesagt, mit der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Aber das sollte man sich nicht so leicht vorstellen. Also wenn sich tatsächlich ein Eigentümer hier bereit erklärt, ist das erstmal sehr ehrenhaft. Man kann natürlich dementsprechend auch hier tatsächlich viele Kosten halt sparen. Aber derjenige, der tatsächlich so als Selbstverwalter unterwegs ist, der wird sich natürlich dann auch gut überlegen müssen, ob er dann auch zeitlich dazu in der Lage ist, fachlich dazu in der Lage ist. Denn natürlich wird er dann auch mit diesen ganzen Konflikten, die trotzdem in so einer Wohnungseigentümergemeinschaft entstehen können, natürlich dann auch konfrontiert werden. Er ist verantwortlich für die Erstellung der Jahresabrechnungen und so weiter. Also so einfach ist es jetzt nicht. Das heißt, man muss sich tatsächlich jede Wohnungseigentümergemeinschaft wirklich im Einzelfall anschauen, ob es sinnvoll ist in dem Fall oder ob man nicht gegebenenfalls dann doch professionelle Unterstützung hinzuzieht.
Herr Brandt, wenn man jetzt die professionelle Hilfe hat, also einen Verwalter, wie muss so ein Verwaltervertrag dann aussehen?
Ja, über den Verwaltervertrag sagt uns das Wohnungseigentumsgesetz leider sehr wenig. Da steht eigentlich nichts drin. Das Wohnungseigentumsgesetz kennt nur die Verwalterbestellung. Und die Verwalterbestellung heißt eigentlich nur, dass Sie durch einen Mehrheitsbeschluss den Verwalter zum Verwalter machen, ihn ins Amt setzen. So, und alles Weitere würde sich dann, natürlich gibt es im Gesetz den Pflichtenkatalog, das haben wir eben schon besprochen, Einladung zur Jahresversammlung, Abrechnung und so weiter. Aber alle Feinheiten müssen Sie in einem Verwaltervertrag regeln. Und da haben Sie das Problem, dass der bestellte Verwalter oft mit einem bereits fertigen Verwaltervertrag daherkommt und Ihnen zur Unterschrift vorlegt. Und da möchte ich einmal die 7 Punkte einfach mal stichwortartig hier nennen, auf was Sie achten müssen. Das sind eigentlich nur 6 Punkte. Zum einen ist das die Dauer der Verwalterbestellung und des Verwaltervertrages. Das Gesetz sagt bis zu 5 Jahren. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. In Stein gemeißelt ist die Höchstgrenze. Aber dass viele Verwalter dann den Eigentümern verkaufen, es müssen 5 Jahre sein, ist einfach nicht richtig. Sie können einen Verwalter durchaus auch für 2 oder für 3 Jahre bestellen, einfach mal um zu sehen, ob Sie mit diesem Verwalter zurechtkommen. Lassen Sie sich also nicht 5 Jahre aufzwingen. Das Zweite ist, achten Sie darauf, was der Verwalter nach dem Verwaltervertrag alles darf oder dürfen soll. Oft lassen sich die Verwalter im Verwaltervertrag sogenannte Ermächtigungsgrenzen einräumen, sodass sie über 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro verfügen können, ohne dass ein Beschluss der Gemeinschaft dazu erfolgt. Seien Sie hier vorsichtig, behandeln Sie dies zurückhaltend. Dann kommt der dritte Punkt, das ist die Vergütung des Verwalters. Die Vergütung des Verwalters wurde früher regelmäßig nach Anzahl der Wohnungen und mit einem gewissen Standardbetrag pro Monat berechnet, zum Beispiel 20 Euro pro Wohnung pro Monat. Das ist heute in den modernen Verwalterverträgen anders. Die modernen Verwalterverträge weisen heute eine Vielzahl von Sondervergütungen aus, etwa für Sonderversammlungen, für Wiederholungsversammlungen, für die Zustimmung zur Veräußerung, für die Mitwirkung bei Instandsetzungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Grundsätzlich habe ich da nichts gegen, denn ein guter Verwalter, da wird mir für Heinrich vielleicht etwas kritischer sehen. Ich meine aber immer, ein guter Verwalter muss auch gut bezahlt werden. Dem muss die Arbeit auch Spaß machen. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht in ein Wirrwarr von Sondervergütungen hereingeraten, die Sie nicht mehr überblicken können. Der weitere Punkt, Nummer 4, ist die Haftung des Verwalters. Die Verwalter versuchen oft, in ihren Verwalterverträgen die Haftung einzuschränken und sehr kurze Verjährungsfristen einzubauen, zum Beispiel 2 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit. Tatsächlich ist die gesetzliche Verjährungsfrist so, dass Sie 3 Jahre nach Erkennen eines Schadens Zeit haben, den Verwalter noch später in Regress zu nehmen. Lassen Sie sich also nicht auf eine verkürzte Verjährungsfrist ein. Und schließlich achten Sie, das ist eben schon mal angesprochen worden von Herrn Amaya bzw. von Frau Heinrich, achten Sie darauf, dass der Verwalter ausreichend Vermögensschadenhaftpflicht versichert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Lassen Sie sich die Versicherungspolice zeigen. Vereinbaren Sie im Verwaltervertrag, dass diese Versicherung aufrechterhalten bleibt.
Mhm. Nun soll das Wohneigentumgesetz ja novelliert werden. Im Juni war schon die Rede davon. Das würde die Pflichten und vor allem auch die Möglichkeiten des Verwalters enorm verändern. Thomas Meinert ist zu uns ins Studio gekommen. Er hat die Hörerfragen gesammelt. Auch zum Wohneigentumsgesetz gab es Fragen, Thomas.
Ja, Meinert. Gerade auch zu der Novellierung, der anstehenden Novellierung. Und da stehen zwei Fragen ganz im Mittelpunkt. Zum einen, wird die berufliche Qualifikation des Verwalters sich ändern? Und zum Zweiten, wird es für alle Beschlüsse künftig immer die 100% Zustimmung geben oder ändert sich da etwas?
Also es geht wahrscheinlich eher um die Beschlusslage, also die Frage, welche Mehrheiten da vonnöten sind. Herr Richtig. Brandt, welche Mehrheiten, wenn ja. zum Beispiel Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind, welche sind da?
Ich habe ja eben den jetzigen Zustand erläutert. Da kommt es eben darauf an, wie ich meine Maßnahme einordne, ob Instandhaltung oder Modernisierung oder bauliche Veränderung. Künftig wird es diese sogenannte doppelt qualifizierte Mehrheit, 3/4 der Köpfe, und mehr als 50% aller Miteigentumsanteile soll es nicht mehr geben. Ich muss jetzt immer sagen soll, weil genau diese Thematik, nämlich die Beschlussmehrheiten, noch äußerst kontrovers diskutiert werden. Angedacht war, dass grundsätzlich alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden können, also auch Modernisierungsbeschlüsse, also auch der Fahrstuhl. Mhm. Das bedeutet, einerseits ist es vielleicht schön für die, die es wollen, für die, die es aber mitbezahlen müssen und es wollen und es nicht wollen, zum Beispiel ältere Leute, die sich eingerichtet haben und mit ihrer Kalkulation gut hinkommen und sind jetzt plötzlich mit einer Sonderumlage über 6.000 Euro für einen Fahrstuhl konfrontiert, der dann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden kann, ist es tatsächlich problematisch und das wird bei dieser Regelung noch ganz stark kritisiert. Also da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, was die Beschlussmehrheiten anbetrifft. Da muss ein sozialer Gesichtspunkt mit eingebaut werden.
Frau Heinrich, Sie sind ja tatsächlich mit Ihrem Verband auch Sturm gelaufen gegen diese Novelle. Was hat Sie besonders gestört?
Also wir haben, weil die Wohnungseigentümer eben die Hauptbetroffenen sind des Wohnungseigentumsgesetzes, haben wir uns als Verband, als Verbraucherschutzverband sehr damit befasst und sehen es uns auch als unsere Pflicht an, die Wohnungseigentümer über die einzelnen Entwicklungen in diesem Gesetzgebungsverfahren zu informieren und aufzuklären. Das halten wir für ganz wichtig. Also das ist sehr komplex. Man muss wirklich sagen, das Wohnungseigentumsgesetz, das soll radikal umgestaltet werden und die Wohnungseigentümer werden es so nicht wiedererkennen. Also sämtliche Ratgeber wird man wegschmeißen können, man muss ja alle neu schreiben, wenn es so umgesetzt wird, wie es jetzt aussieht. Und es gibt viele Sachen, die jetzt auch sehr ins Detail geht. Also wenn ich jetzt nur kurz plakativ sagen kann, kann man sagen, die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums, die wird sehr geändert werden. Es soll Unternehmensrecht eingeführt werden. Das heißt, die Gemeinschaft, der abstrakte Verband, soll die gesamte Verantwortung und die Haftung für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums übernehmen. Das heißt eben auch für Schäden aufkommen, verursacht durch eine nicht ordnungsgemäße Verwaltung oder aufgrund von Pflichtverletzungen des Verwalters. Im zweiten Schritt soll dann natürlich die Möglichkeit bestehen, den Verwalter oder auch die anderen Schädiger in Regress zu nehmen. Der Verwalter soll eine stärkere Stellung bekommen. Er soll zu einer Art Geschäftsführer ausgebaut werden. Das heißt, er soll mehr eigenständig, also ohne Beschluss der Eigentümer entscheiden dürfen, je nach Größe und so weiter. Das wird dann natürlich eingeschränkt und wird auch unterschiedlich interpretiert, diese Regelungen. Und es gibt auch Verwalter, die sagen, dann hole ich eher mehr Beschlüsse ein als weniger, um auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt, ne, nachdem, weil das Gesetz, das ist eine Generalklausel, die wahrscheinlich auch unterschiedlich interpretiert wird. Und dann, was wir auch sehr riskant ansehen, ist, der Verwalter soll zukünftig dann eine unbeschränkte Vertretungsmacht nach außen erhalten. Das heißt, alle Verträge, alle Aufträge, die er nach außen vergibt oder abschließt, die sind für die Wohnungseigentümergemeinschaft dann bindend.
Das heißt, im Grunde, nicht er entscheidet, aber die Eigentümer zahlen. Also kann man das so einfach zusammenfassen?
Naja, nein, so natürlich nicht. Er soll sich natürlich vor den Beschluss der Eigentümer holen. Mhm. Aber wenn er es nicht macht, dann gilt der Vertrag trotzdem für die Wohnungseigentümer. Und sie müssen dann im Nachhinein gucken, wie sie den Verwalter in die Haftung nehmen und das Geld oder die Sache von ihm zurückbekommen.
Kann ich dann nicht dieses Gesetz einschränken, indem ich einen differenzierten Verwaltervertrag aufsetze?
Moment, da würde ich jetzt nicht, das ist wieder, kommen wir wirklich in die nächste Diskussion.
Ja, also ich glaube, finde
finde ich schwierig.
Darf ich mal ganz kurz dazwischen, damit wir uns da richtig verstehen. Es gibt ein sogenanntes Innenverhältnis, was darf der Verwalter gegenüber seinen Miteigentümern? Und es gibt ein Außenverhältnis, wie darf der Verwalter nach außen hin auftreten? Ist er nach außen hin sozusagen wie ein Prokurist gegenüber dritten Dienstleistern immer voll bevollmächtigt? Und das soll er werden. Das ist er bis jetzt nicht.
Das habe ich
bisher,
ja gerade dargestellt.
Bisher muss der Verwalter, der nach außen hin irgendwelche Aufträge vergibt, Kredite in Anspruch nimmt, Geschäfte macht, muss er sich immer legitimieren durch einen Beschluss der Gemeinschaft. Mhm. Weil man bisher sagt, die Gemeinschaft muss alles beschließen. Geplant ist, dass der Verwalter im Außenverhältnis gegenüber Dritten vollständig legitimiert ist. Indem er Verwalter ist, hat er die sozusagen von Amts wegen die komplette uneingeschränkte Vollmacht. Und das wird kritisiert und ist auch tatsächlich zu kritisieren. Mhm. Im Innenverhältnis braucht er natürlich für bestimmte Sachen Beschlüsse.
Ja, vielleicht noch dazu ergänzend, um das nochmal deutlich zu machen. Natürlich kann man im Innenverhältnis entweder durch Beschlüsse oder aber auch im Verwaltervertrag da auch entsprechende Vorgaben machen. Aber es ist in der Tat so, auch das kritisieren wir von Haus und Grund, dass natürlich diese Machtbefugnis, die der Verwalter jetzt in Zukunft bekommen soll, dass man da nochmal diskutieren muss. Wir haben ja insbesondere auch da einen Sachkundennachweis dann auch eingefordert. Denn es ist ja auch so, dass viele Verwalter, also im Grunde ist es ja jetzt kein geschützter Beruf, sondern es sind ja viele, die einfach da so als Verwalter dann auf der Matte stehen. Und da muss natürlich dann mehr Qualifikation dann auch gegeben sein. Deswegen müssen auch hier Sachkundennachweise vorgelegt werden, dass man also dementsprechend weiß, insbesondere, hier geht es ja auch um sehr hohe Summen teilweise bei solchen Wohnungseigentümergemeinschaften, bei Investitionen, dass man da wirklich jemanden hat, der genau weiß, was er dann auch tut. Insbesondere, wenn das tatsächlich so kommen sollte, dass er eine unbeschränkte und unbeschränkbare Vertretungsmacht für die Gemeinschaft erhalten soll. Also da ist noch sehr viel, was man jetzt klären muss. Auch mit einem Grund, warum natürlich die WG-Reform, die ursprünglich ja noch vor der Sommerpause verabschiedet werden sollte, jetzt auch noch nicht in Kraft getreten ist.
Wo stehen wir denn da gerade, Frau Heinrich?
Also ich würde gerne noch ergänzen zu dem, was Herr Amaya gesagt hat. Und zwar, wir sind auch sehr für den Sachkundenachweis. Aber der Sachkundenachweis kann Kontrolle und Steuerungsmechanismen für die Wohnungseigentümer nicht ersetzen. Und die fehlen im jetzigen Gesetz, dass Wohnungseigentümer besser den Verwalter kontrollieren können und rechtzeitig sagen können, stopp, nein, das darfst du jetzt nicht machen und so weit darfst du nicht gehen. Und das hilft natürlich ein Sachkundennachweis nicht. Ne? Also wir sind sehr dafür, dass der eingeführt wird, aber das ist auch noch vollkommen unklar, ob der kommt. Aber diese berufliche Qualifikation, das ist ja ein allererster Schritt zu einer Qualifizierung auf niedrigem Niveau, muss man auch sehen. Ne? Und es wird Jahre, 5 bis 10 Jahre dauern, bis der erstmal für alle Verwalter gibt. Das Gesetz soll aber schon möglichst schnell kommen. Mhm. Also das passt vorne und hinten nicht und wie gesagt, es fehlen Steuerungs- und Kontrollinstanzen. Der Beirat wird nicht als Kontrollorgan ausgebaut. Die Individualansprüche, Einzelansprüche der Wohnungseigentümer sind nicht im Gesetz aufgenommen worden. Ne? Das sind Direktansprüche gegen den Verwalter, dass damit einzelne Eigentümer direkt gegen den Verwalter vorgehen können. Die sind nicht im Gesetz drin, die fehlen aus unserer Sicht. Und so. Ja, Sie fragten gerade nach dem Sachstand. Wie gesagt, das Gesetz ist dann Gott sei Dank nicht am 19. Juli verabschiedet worden, sondern CDU und SPD als Regierungskoalition sind jetzt in der Sommerpause, wollten in die Verhandlungen treten, um das Gesetz noch entsprechend nachzubessern und wollen das dann im September jetzt wieder in den Rechtsausschuss ihre Verhandlungsergebnisse einbringen. Wie die aussehen, weiß ich nicht, aber vor der Sommerpause haben beide Parteien, also aus dem Rechtsausschuss heraus, Pressemitteilungen rausgegeben, in denen sie die SPD sehr deutlich gesagt hat, dass sie noch relativ viel nachbessern wollen, ändern wollen, diese Verwalterstärkung zurücknehmen wollen. Die CDU hat das relativ offen gelassen.
Gut, wir begleiten das hier im Deutschlandfunk auch in der Verbrauchersendung weiter. Thomas, das war aber nicht die einzige Frage. Nee,
man könnte ja auch sagen, wir als Gemeinschaft können nicht immer alles beschließen, aber wir haben einen vertrauensvollen Beirat. Kann man dem Beirat dann vielleicht mehr Kompetenzen übertragen, dass der Verwalter die Auflage bekommt, bestimmte Sachen mit dem Beirat abzustimmen?
Vielleicht kann ich dazu mal was sagen. Ich bin ja selbst auch Mitglied eines Verwaltungsbeirats und weiß dann auch, wie so ein Verwaltungsbeirat dann auch tätig ist. Und also im Prinzip ist es so, dass, also ich kenne das jetzt nur von unserer Wohnungseigentümergemeinschaft, dass die Hausverwaltung bei allen Entscheidungen immer auch, sag ich mal, so das ja, so die Stimmung oder ein Votum dann auch vom Verwaltungsbeirat dann einholt. Natürlich ist ein Verwaltungsbeirat kein Beschlussorgan, gleichwohl aber durchaus ein Kontrollorgan, zumindest in eingeschränktem Maße, denn zumindest ist es dann so, dass wenn Rechnungen freigegeben werden, dass natürlich das abgezeichnet wird von Verwaltungsbeiratsmitgliedern und natürlich dann am Ende auch die Belegprüfung dann durch den Verwaltungsbeirat erfolgt. Also was jetzt in der WG-Novelle neu hinzukommen soll, ist, dass man den Verwaltungsbeirat ein bisschen flexibler gestalten kann. Also bisher ist es so, dass es meistens dann aus 3 Personen besteht, dem Vorsitzenden und dann 2 weiteren Wohnungseigentümern im Beirat. Aber hier soll es dann so sein, dass also auch mehr Beiratsmitglieder hinzugezogen werden können, je nachdem, wie dann das Engagement dann auch vor Ort ist. Also da hat man zumindest dann, sag ich mal, den Verwaltungsbeirat mit im Blick. Aber ein Verwaltungsbeirat als Beschlussorgan zu fungieren, das würde ich dann aus der Erfahrung sagen, halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Dafür hat man dann eben den Verwalter, der die entsprechenden Beschlüsse umzusetzen hat.
Thomas Meinert.
Ja, 2 Fragen zum Datenschutz schickt uns Rolf Müller. Er sagt, habe ich einen Anspruch darauf, eine Liste aller Miteigentümer mit Name und Adresse zu bekommen? Und kann ich auch prüfen, welche Abrechnungen im Einzeleigentum vorgenommen wurden, also ob bei dem einen der Lüfter im Bad ausgetauscht wurde oder nicht.
Herr Brandt nickt beide Male, das sehe ich durchs Studiofenster.
Ein uneingeschränktes Ja. Es wird immer oder häufig beobachte ich, dass von den Verwaltern argumentiert wird, die Eigentümerliste kann ich nicht rausgeben, Datenschutz. Es gibt keinen Datenschutz innerhalb der Wohnungs- oder unter den Wohnungseigentümern, soweit es um die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums geht, also ein ganz uneingeschränktes Ja. Sie haben einen Anspruch auf Herausgabe der Liste. Dass manche Verwalter das nicht gerne sehen, kann man nachvollziehen, weil sie sofort ahnen, oder kommt ein Rundschreiben dieses Eigentümers und er wird seine Miteigentümer möglicherweise über irgendwelche Dinge aufklären wollen. Das möchte ich nicht. Aber nochmal ein uneingeschränktes Ja. Sie haben Anspruch. Zweitens, Sie haben auch Anspruch, jederzeit in die Verwaltungsunterlagen hereinzusehen und somit zu prüfen, ob abgerechnete Instandsetzungsmaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt worden sind.
Mhm. Frau Heinrich, Sie hatten gerade noch ein Handzeichen gegeben. Wollen Sie noch ergänzen?
Ja, zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes würde ich gerne noch ergänzen. Das war ja jetzt alles sehr plakativ. Also wenn sich jemand da näher informieren will, dann kann er auf unsere Website gehen. Und da gibt es auch eben Musterbriefe, zum Beispiel an Politiker oder auch an die Presse, wo Sie auch dann nochmal Ihre eigene Position oder Ihre eigene Haltung dazu schreiben und an die entsprechenden Politiker schicken können.
Mhm. Thomas, gibt es noch weitere
Fragen? Ja, viele Streit. Machen wir noch eine exemplarisch. 10 Eigentümer, 3 Garagen in einem Nebengebäude. Sind alle 10 Eigentümer für die Reparatur der 3 Garagen im Nebengebäude zuständig oder nur die 3 Garagennutzer oder Sondereigentümer?
Ja, ich darf es vielleicht gleich beantworten.
Ja, gerne.
Das ist so ein Standardthema, ein Tagesthema für mich. Es hängt davon ab, was in der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung geregelt ist. Wenn nichts geregelt ist, dann ist es tatsächlich bedauerlicherweise so, dass auch die Wohnungseigentümer für die Garagen, da sie nämlich gemeinschaftliches Eigentum sind, jedenfalls der bauliche Zustand der Garagen, dann ist es bedauerlicherweise so, dass auch die Wohnungseigentümer, die keine Garagen haben, mit für die Instandhaltung und Instandsetzung dieser Garagen zuständig sind. Sie sollten also darauf achten, dass in einer solchen Teilungserklärung eine Regelung drin ist, ich sagte es ja eingangs, eine Kostenregelung drin ist, dass für die Instandhaltung und Instandsetzung der Garagen nur die Garagenbenutzer zuständig sind.
Und bei Balkonen ist das ähnlich? Oder?
Bei Balkonen ist es noch ein bisschen schwieriger. Balkone sind grundsätzlich gemeinschaftliches Eigentum. Balkone, das sind die Balkonbrüstungen, die Balkonböden, die Balkonseitenteile, die sind von allen Eigentümern nach ihrem Anteil der Miteigentumsanteile instand zu halten und instand zu setzen. Es gibt aber Regelungen, damit hat sich der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren mehrfach beschäftigt. Es gibt Regelungen in der Teilungserklärung, darum gründlich lesen. Es gibt Regelungen in der Teilungserklärung, wonach tatsächlich der einzelne Wohnungseigentümer für, in Anführungszeichen, seinen Balkon instandsetzungspflichtig ist.
Großer Streitpunkt auch die Gartennutzung. Stehen die automatisch dem zu, der parterre wohnt?
Nein, um Gottes Willen. Die Außenflächen, die Außenbereiche einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind gemeinschaftliches Eigentum und im Gesetz steht, dass jeder Eigentümer ein gleichberechtigtes Recht an der Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums hat. Das ist nur dann anders, wenn sogenannte Sondernutzungsrechte begründet worden sind. Die müssen aber tatsächlich in der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung schriftlich vereinbart und im Grundbuch eingetragen sein.
Eine ganz kurze Nachfrage noch. Habe ich das Anrecht, der Keller ist ja auch in einigen Räumen Gemeinschaftseigentum, kann ich dann sagen, okay, 20 Quadratmeter Keller, davon gehören dann genau 2 Quadratmeter mir und da kann ich jetzt alles hinstellen, was ich will?
Nein, also, nein. Das wäre eine sogenannte Realteilung, aber die Wohnungseigentümergemeinschaft hat eine ideelle Teilung. Jedem gehört von jedem Quadratzentimeter und von jedem Quadratmillimeter sein Anteil.
Und der muss dann untereinander aufgeteilt werden.
So sieht's aus. Mhm. Beziehungsweise Beschlüsse. Gerade auch übers Gebrauchen, übers gemeinsame Nutzen.
Herr Ameyer?
Ja, kann ich nur zustimmen.
Wir sehen, wir könnten eigentlich mindestens noch bis heute Nachmittag sprechen. Leider reicht dazu die Sendezeit nicht. Ich danke Thomas Meinert für das Einsammeln der vielen Hörerfragen, von denen eigentlich gar nicht so viele am Ende vorgetragen werden konnten. Ich kann empfehlen, bis das Wohneigentumsgesetz raus ist, das Lexikon Eigentumswohnung Praxiswissen von A bis Z von der Verbraucherzentrale. Der Anwalt Klaus Mundorf hat da einiges zusammengetragen. Damit neigt sich aber unsere Sendezeit jetzt dem Ende zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Thomas Brandt war das, Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht. Gabriele Heinrich, Vorstand des Verbandes Wohnen im Eigentum. Und uns zugeschaltet Erik-Uwe Ameyer, Verbandsdirektor von Haus und Grund in Rheinland-Westfalen. In der nächsten Woche erwartet Sie hier Stefan Römermann. Dann heißt es Chatten, Spielen und Videotelefonieren. Gesellig sein via Internet, ist ja auch in Corona-Zeiten ein aktuelles Thema. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail
hörerservice@deutschlandradio.de.